Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
Die materielle Welt setzt sich aus kleinsten unteilbaren Teilchen zusammen. Das vermutete schon der Grieche Demokrit vor 2,5 Jahrtausenden und er nannte diese Teilchen Atome. Genau vor 100 Jahren, 1913, stellte dann der dänische Physiker Niels Bohr das erste wirklich wissenschaftliche Modell eines solchen Atoms vor.
100 Jahre Atommodell.
Im gestrigen ersten Teil der Sendung haben wir Bohrs Entdeckung vor 100 Jahren nachgezeichnet. Heute wollen wir sozusagen die Leiter der Materie noch weiter hinabsteigen, bis zur letzten Stufe gewissermaßen, zu den kleinsten Teilchen, die derzeit bekannt sind. Und fragen, wie es dort aussieht, was die Welt nun im Innersten zusammenhält und welche großen Rätsel es dort noch zu lösen gibt.
Teil 2. Ein Studiogespräch zur Architektur des aktuell Allerkleinsten. Gestaltung und Moderation Armin Stadler.
Im Dimensionenstudio haben heute, wenn man so will, zwei Erben Demokrits und Bohrs Platz genommen. Ich darf begrüßen Herrn Professor André Huang, theoretischer Physiker an der Universität Wien. Er leitet dort die Gruppe Teilchenphysik. Guten Abend.
Guten Abend.
Und willkommen auch Professor Eberhard Wittmann, Direktor des Stefan-Meyer-Instituts für subatomare Physik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien.
Guten Abend.
An Sie, Herr Wittmann, gleich die erste Frage. Als Teilchenphysiker erforschen Sie die kleinsten Entitäten alles materiell Seienden, sagen wir mal so. Ist es eigentlich immer noch angemessen, sich dieses Kleinste in der Welt überhaupt als Teilchen vorzustellen? Wo man doch sagen könnte, dass die Quantenphysiker schon zu Bohrs Zeiten wussten, dass dieses Teilchenbild eigentlich nicht haltbar ist, weil jedes Teilchen auch eine Welleneigenschaft besitzt?
Die Quantenphysik sagt aus, man kann die Teilchen je nach Situation als Wellen oder als Teilchen anschauen. Und in unseren Experimenten tritt die Teilcheneigenschaft immer häufiger auf. Es gibt Kollisionen zwischen Teilchen. Wir können die Massen und so weiter bestimmen. Das heißt, in praktischer Hinsicht verhalten sich die Teilchen wirklich als Teilchen.
Herr Professor Huang, die kleinsten Teilchen, aus denen die materielle Welt aufgebaut ist, nennt man heute Elementarteilchen. Der Begriff elementar könnte leicht ein Missverständnis evozieren, nämlich, dass man jetzt endgültig weiß, dass es tatsächlich nichts Kleineres mehr geben kann. Aber letzte Gewissheit war und ist von der Wissenschaft nicht zu verlangen.
Ja, also wir bezeichnen elementar das, was im Moment als elementares Teilchen zu bezeichnen ist. Das hängt letztlich ab von der Energie, die man zur Verfügung hat, um sich die Materie anzuschauen. Das ist also wie ein Mikroskop. Hohe Energien bedeutet hohe Auflösung. Also je höher die Energie ist, desto teurer die Experimente auch, desto genauer kann man da reinschauen in den Mikrokosmos. Und wenn wir heute elementar als Begriff nehmen, bezieht sich natürlich immer auf die momentane Auflösung, die wir in den Experimenten haben.
Also im Sinne des Sendungstitels, es gibt immer nur ein aktuell Allerkleinstes.
Im Prinzip ja.
Wenn wir das Bohrsche Atommodell einmal kurz nach dem heutigen Stand des Wissens sezieren, da gab es den massereichen Atomkern. Dieser besteht aber aus noch kleineren Atomkernteilchen, den Protonen und Neutronen. Und diese Atomkernteilchen sind wiederum aus noch kleineren Quarks aufgebaut, die Bohr noch nicht kannte. Diese Quarks sind also jene Elementarteilchen, aus denen letztlich, könnte man sagen, der Großteil der Masse im Universum besteht. Nun fragt man sich natürlich, wie groß, Herr Huang, oder vielleicht sollte man besser sagen, wie klein sind denn diese Quarks nun eigentlich?
Also auf den momentanen Skalen, die man zur Verfügung hat und der technischen Möglichkeit, die Dinge aufzulösen, sind sie eigentlich punktförmig. Und das bedeutet, sie sind also maximal von der Größenordnung 10 hoch minus 18 Meter. Also weiter kann man nicht sehen. Und vielleicht haben sie ja eine Struktur in irgendeiner Form, aber die ist momentan einfach nicht sichtbar.
Wenn man diesen Maßstab sozusagen auf Anschaulichkeit aufblasen würde, könnte man dann sagen, wenn ein Atom sozusagen 30 Fußballfelder wäre, dann wäre das Proton und Neutron eine Erbse darauf und die Quarks und die Elektronen dann dünner als ein Haar, würde das ungefähr hinkommen?
Ich glaube, das kommt ganz gut hin, ja.
In Bohrs Modell umkreisten die Elektronen den Atomkern. Sie sind nach heutigem Wissensstand auch Elementarteilchen. Nur bewegen sie sich nicht auf Umlaufbahnen um den Atomkern, wie Bohr glaubte, sondern sie sind eher verschmiert in der Atomhülle. Man spricht auch von einer Elektronenwolke. Gilt für die Elektronen, Herr Wittmann, dasselbe wie für die Quarks? Also ihre exakte Größe oder Kleinheit kennt man eigentlich nicht.
Ja, das stimmt. Es ist genau dasselbe wie bei den Quarks. Wenn man ein isoliertes Elektron sich anschaut, dann ist wiederum mit der jetzigen Möglichkeit, die Größe sich anzuschauen, sieht man keine Struktur. Das heißt, man muss annehmen, dass das Teilchen punktförmig ist.
Niels Bohr starb 1962. Nach seinem Tod haben die Physiker einen wahren Teilchenzoo entwickelt, könnte man sagen. Einerseits theoretisch formuliert, andererseits im Teilchenbeschleuniger nachgewiesen. Es sind, glaube ich, mehr als 200 Teilchen bis heute. Nun hat sich aber gezeigt, dass eben viele dieser Teilchen nicht stabil sind, Herr Wittmann. Sie zerfallen im Nu wieder.
Ja, das stimmt. Also die meisten Teilchen, die man im Laufe der Zeit gefunden hat, sind entweder Hadronen, das heißt, sie bestehen aus Quarks, oder andere Teilchen, die eben nicht elementar sind.
Ihren Teilchen zu haben die Physiker dann aufgeräumt. Sie haben ein wenig Ordnung gemacht, sollte man besser sagen. Das Elementare vom Nicht-Elementaren getrennt. Das Ergebnis ist das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik. Es enthält zunächst einmal die 12 Teilchen, aus denen die Materie im Wesentlichen besteht. 6 davon sind die bereits erwähnten Quarks. Herr Professor Huang, was sind diese Quarks? Was tun sie?
Also die Quarks sind die elementaren, ich nenne es mal nicht Teilchen, sondern es ist eher zutreffend, Zustände zu sagen, in die Materie sich befinden kann, die auch sensitiv ist auf die starke Wechselwirkung. Das ist die Wechselwirkung, die wir benutzen, um Atomenergie zu erzeugen. Das ist die Wechselwirkung, die auch letztlich die Atomkerne verursacht, dass die existieren können.
Die starke Kernkraft.
Die starke Kernkraft, genau. Und von diesen Quarks gibt es verschiedene Sorten. Die haben also eine bestimmte Ladung, auf die die starke Kernkraft wirkt. Das ist also nicht so wie die elektrische Ladung. Die nennt man also starke Ladung. Die ist ein bisschen komplizierter als die elektromagnetische Ladung. Das ist die eine Eigenschaft, die sie haben können. Und die andere ist letztlich Masse. Die haben alle unterschiedliche Massen. Und wir haben denen Annahmen gegeben. Nicht? Also gibt es Up und Down, Strange und Charm und Top und Bottom.
Die anderen 6 Materieteilchen neben den 6 Quarks, das sind sogenannte 6 Leptonen. Worin unterscheiden sie sich von den Quarks, Herr Professor Wittmann? Und welche Rolle spielen sie beim Aufbau der Materie?
Also die Leptonen unterscheiden sich dadurch, dass sie nicht der starken Wechselwirkung unterliegen. Sie unterliegen vor allem der elektromagnetischen Wechselwirkung, die geladenen. Es gibt 3 Familien von Leptonen und eine Familie ist immer ein Paar aus einem geladenen, massebehafteten Lepton wie dem Elektron und einem fast masselosen Neutrino, das auch keine Ladung hat. Das heißt, zum einen unterliegen sie der elektromagnetischen Wechselwirkung, die Neutrinos unterliegen der schwachen Wechselwirkung. Ja, die Rolle der Lepton besteht im normalen Atom besteht darin, dass das Elektron, das leichteste Lepton, sich in der Atomhülle befindet.
Beispielsweise das Elektron, natürlich verantwortlich dann für die ganze Chemie.
Ja, genau.
Man muss aber sagen, dass nur jeweils 2 dieser Leptonen und 2 dieser Quarks eigentlich wirklich stabil sind und so im strengen Sinne eigentlich nur jene Elementarteilchen sind. Das Up-Quark, das Down-Quark, das Elektron und das Elektron-Neutrino. Man könnte also ganz reduktionistisch sagen, unsere komplexe Welt besteht letztlich aus nur 4 wirklichen elementaren Teilchen.
Das im Prinzip eine andere Definition ist, die Sie benutzen. Uns geht es nicht darum, um die Teilchen, die letztlich hauptsächlich vorkommen in der Natur. Denn früher im frühen Universum kamen nämlich alle diese Teilchen mit ziemlich gleicher Wahrscheinlichkeit vor. Da war es viel heißer und die konnte man alle produzieren. Jetzt ist es mittlerweile abgekühlt und auch unserem ist es ja relativ niedrige Temperatur. Nichtsdestotrotz sind die anderen Zustände auch elementar. In der Tat gibt es instabile, elementare Zustände.
Also die Begriffe instabil und elementar schließen sich nicht aus?
Nein.
Man fragt sich natürlich generell, Herr Professor Wittmann, warum diese anderen 4 Quarks und 4 Leptonen, die nicht stabil sind, sozusagen überhaupt existieren, wenn sie nichts zur stabilen Materie beitragen.
Gut, ich meine, das ist etwas, was auch das Standardmodell der Teilchenphysik nicht erklären kann. Teilchen entstehen, zerfallen, das ist die Natur und Wir müssen das beschreiben, was wir sehen.
Eine andere unbequeme Warum-Frage, Herr Professor Huang, kann man auch nicht beantworten, wie kommen die unterschiedlichen Massen der Elementarteilchen eigentlich zustande? Man kann ihre Werte im Einzelnen zwar ganz exakt bestimmen, dadurch zeichnet sich auch das Standardmodell der Elementarteilchenphysik aus, aber nicht erklären, wie diese Werte entstehen. Warum also zum Beispiel das Proton 2000 mal schwerer ist als das Elektron, Pi mal Daumen? Versteht kein Physiker.
Also erstmal, die Masse des Protons, die kommt hauptsächlich aus der starken Wechselwirkung. Die macht den Hauptteil von der Masse aus, vom Proton. Die Massenwerte selber sind immer noch offen eigentlich innerhalb der Theorie, aber man hat schon einen Mechanismus, um zu verstehen, wie die Massen entstehen. Also da kann man schon eine Antwort drauf geben.
Eine kurze Antwort bitte.
Ja, also gut, also die Antwort ist, wir haben ja alle davon gehört, von dieser Entdeckung, die beim Large Hadron Collider zum Beispiel gemacht wurde, diesem sogenannten Higgs-Boson, was auch häufig das Gottesteilchen genannt wurde von Journalisten hauptsächlich.
Exakt übersetzt Goddamned, das gottverdammte Teilchen, das nicht gefunden wird, nachdem es so lange gesucht wird. Das ist eigentlich die Übersetzung.
Genau, aber der Mechanismus ist eigentlich relativ leicht zu verstehen. Da gibt es diese Analogie zur Stehparty. Und zwar kann man sich so vorstellen, man ist auf einer Party und da sind die Gäste, die stehen so im Raum und unterhalten sich miteinander. Und diese Gäste, die entsprechen sozusagen diesem Higgs-Feld. Da ist also der Feldcharakter im Vordergrund. Und man hat auf der einen Seite des Raumes ein Buffet und auf der anderen Seite ist der Eingang. Und wenn jetzt eine Person reinkommt in den Raum, die sehr bekannt ist und die mit der jeder reden möchte, und die möchte zum Buffet kommen, dann wird das für die Person sehr schwer sein, weil sie eben sehr gerne, weil das Medium, also die anderen Leute, gerne mit der Person sich unterhalten wollen. Ja, das heißt, die Wechselwirkung von der Person mit den Leuten ist sehr groß und diese Person wird dann auch eben Schwierigkeiten haben, zum Buffet zu kommen, weil eben ihr Gewicht so groß ist und die hat auch eine große Masse. Hingegen, wenn jetzt eine Person reinkommt, die keiner kennt, die wird keine großen Probleme haben, zum Buffet zu kommen, weil sie eben auch kein Gewicht hat oder ganz wenig und das entspricht dann auch einer geringen Masse. Und genau dieses Prinzip ist auch im Standardmodell realisiert. Da es so ein Feld gibt, dann muss es auch ein Teilchen geben, was sozusagen aus diesem Feld kommt. Und das ist das, was man beim Large Hadron Collider eben versucht hat zu finden und was eben wahrscheinlich dann mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit dann auch mittlerweile gelungen ist.
Dieses Beispiel mit der Stehparty, das stammt, glaube ich, vom englischen Physiker David Milner. Nicht so hat er den Higgs-Mechanismus seinem Wissenschaftsminister erklärt.
Die Analogie passt sehr gut.
Eine Analogie, die einmal nicht falsch ist.
Ja.
Die Teilchen sind das eine im Standardmodell der Teilchenphysik, das andere sind die Kräfte, die zwischen ihnen herrschen, Elektromagnetismus, starke und schwache Kernkraft und die Schwerkraft. Das sind die vier Naturkräfte oder physikalischen Wechselwirkungen, die die Welt im Kleinen, aber auch im Großen gestalten. Herr Professor Wittmann, von der Schwerkraft weiß wohl jeder, was sie tut. Wofür sind Elektromagnetismus, starke und schwache Kernkraft verantwortlich?
Ja, der Elektromagnetismus, das ist in der Elektrizität, die positiven und negativen Ladungen. Mikroskopisch ist es natürlich in dem Atommodell auch im Wesentlichen erstmal die elektromagnetische Wechselwirkung, die den positiven Kern und die negativen Elektronen zusammenhält.
Könnte man noch ergänzen, erzeugt natürlich das Licht, den Magnetismus, oder?
Ja, das ist eine elektromagnetische Schwingung. Die Frequenzen, auf denen die Handys funktionieren, sind elektromagnetische Schwingungen. Auch der Magnetismus ist ein Teil des Elektromagnetismus.
Und letzten Endes auch die chemischen Verbindungen.
Ja.
Starke Kernkraft?
Die starke Kernkraft führt zum Zusammenhalt der Protonen und Neutronen im Kern. Genauso wie zum Zusammenhalt der Quarks, die diese Protonen und Neutronen bilden.
Schwache Kernkraft? Ist für den radioaktiven Zerfall verantwortlich?
Genau. Die stärkste Auswirkung der schwachen Wechselwirkung ist die Radioaktivität. Das ist die Umwandlung eines Neutrons in ein Proton im Kern. Ansonsten ist sie auch verantwortlich für die Umwandlung von verschiedenen Quarks in andere Quarks.
Im Standardmodell der Teilchenphysik, Herr Professor Huang, werden die Naturkräfte durch sogenannte Kraftaustauschteilchen beschrieben. Man könnte sagen, sie vermitteln zwischen den Materieteilchen eben diese vier physikalischen Wechselwirkungen. Kann man das so sagen?
Ja, im Prinzip ist es so, dass man zwischen Teilchen und Austauschteilchen gar nicht mehr so unterscheiden muss. Und man kann sie auch im Beschleunigerexperiment sehen. Man kann sie auch selber kollidieren. Und also insgesamt ist die Unterscheidung zwischen Materie und Austauschteilchen formal implementiert in dem Modell.
Aber grosso modo kann man sagen, diesen 12 Materieteilchen, von denen wir vorher gesprochen haben, stehen sozusagen 12 Teilchen gegenüber, die zwischen ihnen die Wechselwirkungen austauschen. Da müssen Sie jetzt nachzählen.
Es sind nämlich 13. 8 Gluonen. Dann haben wir die W- und Z-Bosonen. Ah, nee, dann haben wir doch. Nee, dann sind wir doch 12. Genau.
Ja, habe ich doch recht.
Genau. Ja, Sie haben recht.
Man muss ergänzen, ein wesentliches Manko besteht allerdings für die Schwerkraft. Eine immerhin nicht unbedeutende Naturkraft ist das entsprechende Austauschteilchen noch nicht gefunden bzw. nachgewiesen. Man hat immerhin schon einen Namen, Graviton.
Ja.
Wo liegen die Schwierigkeiten?
Also die Schwierigkeiten liegen erstmal daran, dass die Schwerkraft so schwach ist im Verhältnis zu diesen anderen Kräften.
Man muss sagen, sie ist sozusagen auf den großen Skalen, ist sie die dominierende im Universum, ist sie die dominierende Naturkraft
ja.
Im Kern, im Atomkern ist sie verschwindend gering.
Da ist der Einfluss verschwindend gering. Jetzt ist es so, dadurch, dass sie so schwach ist, dadurch, dass die Kräfte eben so gering sind, ist halt sehr schwierig, das dann auszufiltern aus dem Hintergrund von anderen Effekten, die man dann auch hat gleichzeitig, wenn man da was misst.
Es gibt noch zwei weitere große Baustellen, könnte man sagen, in der Physik, wo sich Teilchenphysik und Kosmologie überschneiden. Die erste ist, Einsteins allgemeine Relativitätstheorie und das Standardmodell der Teilchenphysik zeigen, dass zu jedem Teilchen, das haben wir nämlich noch nicht erwähnt, es ein Antiteilchen gibt, eine Art Spiegelteilchen mit entgegengesetzter Ladung. Und kosmologisch bedeutet das nun, nach dem Urknall müssten ebenso viele Antiteilchen wie Teilchen entstanden sein, ebenso viel Antimaterie wie Materie. Und da die beiden entgegengesetzt geladen sind, hätten sie sich laut Theorie gegenseitig vernichten müssen, zerstrahlen müssen. Danach dürfte es im Universum eigentlich gar keine Materie geben, keine Sterne, keine Galaxien, keine Planeten, keine Menschen. Herr Professor Wittmann, eigentlich haben Sie als Physiker ein großes Problem.
In der Tat, und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich mit der mikroskopischen Symmetrie zwischen Teilchen und Antiteilchen beschäftige, um herauszufinden, ob es gewisse Unterschiede in den Eigenschaften gibt, die auf kosmologischer Skala zu dieser Asymmetrie führen können. Es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt, und das ist auch ein wichtiges Prinzip in der Teilchenphysik, es gibt Symmetrien, fundamentale Symmetrien, die große Rollen spielen, die Erhaltungssätze zur Folge haben. Und es hat sich nun gezeigt, dass gewisse dieser Symmetrien verletzt sind. Was bisher nicht gelungen ist, ist eine quantitative Erklärung der beobachteten Asymmetrie. Also innerhalb des Standardmodells kann man zwar kleine Unterschiede in der Entstehung der Materie sich vorstellen, aber nicht die sehr, sehr großen, 9 Größenordnungen ungefähr, Unterschiede zwischen Materie und Antimaterie im Universum.
Es wird vermutet, dass im frühen Universum eine winzige Asymmetrie gegeben hat zwischen Quarks und Antiquarks, sozusagen einen Überschuss an Materie, der sich dann im Laufe der Zeit verstärkt hat. Es bleibt aber nur die wesentliche Frage, wie kam diese Asymmetrie zustande, Herr Professor Huang?
Also das ist jetzt auch eins der Punkte, wo das Standardmodell im Prinzip viel schon liefert. Das kann das teilweise aber eben nicht richtig, so wie wir es beobachten. Das heißt, es ist ein offener Punkt im Standardmodell, der eindeutig darauf hinweist, dass es da noch was geben muss, jenseits dieser Theorie.
Die andere große offene Frage in der Kosmologie, die mit Teilchenphysik zu tun hat, schließt eigentlich nahtlos daran an. Man weiß nicht nur nicht, wie das Universum zur Materie kam, man rätselt auch weiterhin, was nun ein Drittel des materiellen Inhalts des Universums physikalisch eigentlich darstellt. Die Rede ist von der dunklen Materie. Immerhin, Herr Professor Huang, haben die Teilchenphysiker bereits einige Teilchenkandidaten aufgestellt.
Ja, also das ist jetzt eine Domäne, was man auch häufig als neue Physik bezeichnet. Das sind dann also neue Ideen, wo auch dann neben den vorhandenen Teilchen, Elementarteilchen, die man ja auch natürlich haben muss in diesen Modellen, noch weitere postulieren kann.
Die Neutrinos können es eigentlich nicht sein. Man hört immer wieder Neutralino. Was ist denn sozusagen der heißeste Kandidat?
Also ich würde mal sagen, einer von den sehr viel studierten theoretischen Ansätzen ist, dass man sogenannte supersymmetrische Theorien sich überlegt hat. Und da stellt sich dann raus, dass jedes Teilchen im Standardmodell so ein supersymmetrisches Partnerteilchen hat. Die hat man nur deshalb noch nicht entdeckt, weil sie so schwer sind und noch nicht produziert werden konnten in Beschleuniger-Experimenten. Und in so einer erweiterten Theorie hat man dann noch genügend andere Materieteilchen zur Verfügung, die dann Eigenschaften haben wie die dunkle Materie.
Ist eigentlich zu vermuten, Herr Professor Wittmann, dass hinter der dunklen Materie ein Elementarteilchen steckt?
Es kann sein. Was wir wissen, ist, dass es ein Teilchen sein muss, das Gravitation ausübt. Dadurch wurde es ja entdeckt, die dunkle Materie wurde entdeckt, indem man Planetenbewegungen studiert und vergleicht mit sichtbaren Materie und feststellt, da muss viel mehr Materie sein, als wir sehen können. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel ein Elementarteilchen, das eine große Masse hat, aber sehr wenig Wechselwirkung. Es gibt schon sowas Ähnliches, die Neutrinos, Sie haben es angesprochen, die haben auch sehr wenig Wechselwirkung, aber auch sehr wenig Masse. Und damit fallen sie leider quantitativ aus. Ein neues Elementarteilchen könnte in der Tat der Grund für die dunkle Materie sein.
Von der Kosmologie noch einmal zurück zum Allerkleinsten. Gibt es derzeit irgendwelche Erkenntnisse in der Theorie, die ausschließen, dass Quarks oder andere stabile Elementarteilchen aus noch kleineren Teilchen bestehen? Herr Professor Wittmann.
Alles, was wir im Moment experimentell beobachten können, stimmt damit überein, dass diese Teilchen punktförmig sind, keine internen Strukturen haben. Also gibt es im Prinzip keine direkten Hinweise darauf, dass da noch eine kleinere Struktur sein müsste.
Das heißt, dafür gibt es eigentlich nur technische Grenzen. Je größer die Maschinen, sprich die Teilchenbeschleuniger sind, desto kleiner sind die Teilchen, die man nachweisen kann.
Das ist richtig, genau. Das heißt, es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass man sowas sieht. Aber letztlich ist es nicht unsere Entscheidung. Wir können natürlich immer stärkere Maschinen bauen. Das ist letztlich Eigenschaft der Natur.
Wäre die Zerlegung der Quarks technisch möglich?
Im Prinzip ja, wenn eben die Strukturen genauso sind, dass das LHC diese noch auflösen kann. Allerdings gibt es da im Moment keinen Hinweis drauf.
Noch eine Abschlussfrage an beide Herren. Man könnte den Eindruck gewinnen, die moderne Teilchenphysik ist eigentlich nichts anderes als die theoretisch verfeinerte und technisch hochgerüstete Fortsetzung des antiken Atomismus. Täuscht dieser Eindruck?
Ja, die Teilchenphysik beschäftigt sich mit, wie Sie zu Beginn sagten, der Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das heißt, wir untersuchen die Struktur der Materie, was sind die kleinsten Bestandteile, und in dieser Hinsicht sind wir ähnlich des Atomismus, wie Sie es sagten.
Da ist kein qualitativer Unterschied.
Die Grundideen, die in der Antike man sich überlegt hat, die sind schon auch anders realisiert im Detail.
Ich glaube, ein wichtiger Unterschied ist wirklich der experimentelle Zugang heutzutage. Demokrit hat es damals alles versucht, theoretisch zu erklären. Heutzutage haben wir die experimentellen Möglichkeiten, um den Dingen auf den Grund zu gehen, sozusagen.
Aber es ist nicht falsch, wenn man sich sozusagen als Hightech-Erben Demokrits und Bohrs sieht. Sie machen im Prinzip immer noch dasselbe wie Demokrit und Bohr, nur jetzt sozusagen mit avancierterer Mathematik unter Unterstützung einer 3 Milliarden teuren Maschine namens LHC.
Genau, also ich denke, im Sinne des Anspruchs, den man eigentlich gerne hat, ist das schon dieselbe Richtung, genau.
Okay, damit sind wir am Ende unseres Gesprächs über die Architektur des aktuell Allerkleinsten, 100 Jahre nach Niels Bohrs Atommodell. Ich bedanke mich bei meinen heutigen Studiogästen, bei Professor André Huang, Teilchenphysiker am Wiener Institut für Theoretische Physik. Danke fürs Kommen.
Ich danke auch für die Einladung.
Und bei Professor Eberhard Wittmann, Direktor am Stefan-Meyer-Institut für subatomare Physik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Auch Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Kommen.
Ich danke Ihnen.
Bleibt noch der Hinweis auf die nächste Dimensionensendung. Die gibt es erst übermorgen. Am Donnerstag geht es dann um den Spiegel der Persönlichkeit, das Gesicht. Für heute verabschiedet sich Armin Stadler.